MDR aktuell.
Eine der besten Modeschulen der Welt sieht ziemlich vergammelt aus. Der Fahrstuhl ist mit Graffiti tätowiert. Die Nähmaschinen könnten aus einem Schlafzimmer der 60er Jahre entwendet worden sein. Und durch die Fenster dringt der Straßenverkehr der Brüsseler Innenstadt. Aber das ist eines der vielen Geheimnisse dieser Schule.
Unsere Abstudierenden sagen immer, dass im Französischen sagt man avec les moyens du bord, mit dem wenigen, was man hier so hat, dass man trotzdem noch was hinkriegt.
Kreativ.
Kreativ.
Der Arbeitsraum der Modeschule von La Cambre ist leer. Die Singer-Nähmaschinen schlafen unter gelben Hauben, kein Rattern ist zu hören, kein Lachen und Fluchen. Die Aufnahmeprüfungen sind gerade abgeschlossen, das neue Semester beginnt erst in wenigen Tagen. 150 junge Männer und Frauen haben sich beworben, 15 haben es geschafft. Worauf kam es an?
Und was das Hauptkriterium ist, ist eigentlich, wir suchen da wirklich schon Persönlichkeiten, die aber noch nicht komplett formiert sind. Mir selber am liebsten finde eigentlich weiße Blätter, also la feuille blanche finde ich eigentlich immer am interessantesten. Da kann man wirklich noch was beibringen auch dazu. Und ich finde, was auch wichtig ist, ist auch ein gewisser Humor.
Steve Jacobs unterrichtet grafische Gestaltung und Accessoires an La Cambre. Von den 15 Angenommenen werden am Ende 5 die gesamte Ausbildung durchhalten, weiß er aus Erfahrung. Er hat selbst an La Cambre studiert, wurde in Luxemburg geboren und hat einen deutschen Vater. Wer das Abschlusszeugnis von La Cambre in den Händen hält, kann sich einen Job bei den berühmtesten Marken der Modewelt aussuchen, bei Yves Saint Laurent oder Balenciaga oder bei Chanel, wie Mathieu Blazy, der neue Chefdesigner des französischen Modehauses. Er hat ebenfalls an der Modeschule La Cambre in Brüssel studiert. Blazy schlüpft damit in den Mantel von Coco Chanel und Karl Lagerfeld. Doch von dem exzentrischen Deutschen mit Sonnenbrille und Zopf ist Blazy so weit entfernt wie ein Stöckelschuh von einem Sneaker. Fashion Week in Mailand, Modeschau des italienischen Modehauses Bottega Veneta. Im Palazzo San Fedele flanieren hochgewachsene Männer und Frauen über den grauen Betonfußboden. Sie tragen weite Hosen und Jacken, Paillettenkleider, bunte Schuhe und Hüte, die an Lametta-Perücken erinnern. Am Ende joggt ein junger Mann über den leeren Laufsteg. Er trägt ein weißes T-Shirt, Turnschuhe und einen Pulli um die Hüften. Weniger Mode geht kaum. Es ist Mathieu Plassy, damals noch Chefdesigner von Bottega Veneta. Er verbeugt sich kurz, läuft wieder raus und formt im Abgang ein Herz mit den Zeigefingern. Das war's. Seine letzte Show für die Italiener. Andere Modemacher hätten sich minutenlang im Applaus gebadet, Models geküsst, Blumen empfangen. Aber der 41-Jährige scheint so schnell wie möglich wieder das Rampenlicht verlassen zu wollen. Und dieser nette junge Mann wird nun Kreativdirektor von Chanel, ein Unternehmen, das 18 Milliarden Euro Umsatz macht. Er muss dafür sorgen, dass die Handtaschen, Kostüme und Kleider mit dem verschlungenen C ein Klassiker bleiben. Gleichzeitig sollen Influencer und Kryptomillionärinnen in Tokio, Rom und Rio 6.000 Euro für eine Chanel-Handtasche ausgeben, die mittelgroße. Mathieu Plassy ist dafür der Richtige, sagt Steve Jacobs. Er hat mit ihm an La Cambre studiert.
Also Mathieu selber kenne ich, der war ein Studiengang hinter mir. Ich glaube, was ihn wirklich ausmacht, ist, er ist ein super netter Mensch. Und ich glaube, dass das in dieser Branche, dass es davon nicht dermaßen viele gibt. Ich glaube, dass da viel noch immer dieses Star-System ist. Ich weiß von Mathieu, dass der wirklich ganz nah an seinen Teams dran ist, ganz nah an den Nähern dran ist, auch bei Bottega, auch da wirklich auf eine richtig eine gesunde Arbeitsatmosphäre drauf achtet. Man kann den auch wirklich treffen und mit dem auch gut reden oder so. Ich glaube, dass der nicht abgehoben ist, wirklich nicht. Und ich glaube, das macht den Unterschied.
Wer sich im Brüsseler Alltag bewegt, käme nicht auf die Idee, dass hier künftige Modezaren ausgebildet werden. Die Garderobe der EU-Beamten ist einheitlich grau oder schwarz. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verzichtet, ähnlich wie Angela Merkel, auf jeglichen Schick. Einzig Roberta Metsola, die Parlamentspräsidentin aus Malta, bringt etwas Farbe in den EU-Alltag. Und doch hat sich mitten in der Stadt, zwischen Pommes und Pendlern, zwischen Bier und Bürokratie, ein Ort der Ruhe und der Kunst geformt. Die Abtei La Cambre oder kurz La Cambre. Die belgische Hochschule für visuelle Künste wird nächstes Jahr 100 Jahre alt. In den Gemäuern der alten Abtei kann man Bildhauerei, Fotografie, Filmanimation oder eben Mode studieren. Die Modeschüler sollen in den nächsten Jahren auch in die Abtei umziehen, aber bis dahin müssen sie noch in ihrem verratzten Bürogebäude schneidern, das früher eine Bank war. Aber das tut der Kreativität der Absolventen keinen Abbruch. Es sind vor allem die kleinen Klassen, die zum Erfolg der Schule beitragen, sagt Lehrer Steven Jacobs. Man kenne die Schüler sehr gut und könne sehr gut auf jeden Einzelnen eingehen. Und hier geht es nicht um irgendwelche verrückten Modeideen.
Also wir sind sehr auf die Kleidung visiert. Es geht hier nicht um diese kreative Idee von wegen, ich setze mich da hin und zeichne was und dann kommt daraus ein Kleidungsstück. Nein, die fangen hier nicht mit dem Zeichnen an. Die gehen sofort auf den Körper los. Es ist Handwerk. Ich finde das auch sehr wichtig, Handwerk.
Handwerkskunst, dafür ist Belgien berühmt. Man denke nur an die Brüsseler Spitze. Belgien und Stoffe, das ist eine ähnlich enge Verbindung wie Deutschland und Bier oder Italien und Musik. Wer durch das vergleichsweise kleine Belgien fährt, stolpert an nahezu jeder Ecke über ein Museum, das die reiche Textilgeschichte des Landes erzählt. In Kortrijk geht es um den Flachs, in Ronsee rattern 40 historische Webstühle und in Brügge wird geklöppelt. Spitze, auch heute noch. Im Spitzenmuseum in Brügge kann man einen Klöppelkurs belegen. 5 Frauen und ein Mann wollen eine Woche lang diese Technik erlernen. In dem Klassenzimmer ist es sehr leise. Man muss sich höllisch konzentrieren, um die haarfeinen Fäden, die an kleinen Stäben, den Klöppeln hängen, um die Stecknadeln zu wickeln. Es hat etwas von Meditation, wie Millimeter für Millimeter das feine Muster entsteht, die Brüsseler Spitze. Für die Größe einer Serviette braucht man gut eine Woche, wenn man flinke Finger hat. Aus Japan, den USA, England gibt es Anfragen für Klöppelkurse, erzählt Rudi Denolf. Er hat dem kleinen Museum zu großem Glanz verholfen. Früher arbeitete er in einem anderen Museum, lebte immer in Brügge und hat als Rentner sein Herz für die Spitze entdeckt. Mit Begeisterung zeigt er seine Schätze, die ihm aus der ganzen Welt geschickt werden. Die Bordüren für die Tischdecken, die feinen Brautschleier, die federleichten Taschentücher.
Kant entstaat hier in den Niederlanden, auch in Italien.
Angefangen hat es mit der Spitze im 16. Jahrhundert. Die Menschen haben ihre Kragen und Manschetten vor Schmutz und Verschleiß geschützt.
Auf Plätzen, wo es verschleit. Also an den Hals und an den Manschetten.
Erklärt er. Dann kamen die langen Perücken und der Spitzenkragen wanderte vor den Bauch und wurde wie ein Latz getragen.
Das Kant ist vanaf het begin duur. Ist echt ein Luxusprodukt.
Spitze war von Anfang an teuer und ein Luxusprodukt. Die Mode änderte sich schon damals alle 10 bis 15 Jahre. An den Adelshöfen entstand ein regelrechter Wettstreit, bei dem sich manche Leute beinahe ruiniert haben. Wer trägt die schönsten und wertvollsten Spitzen?
Hat man Wetteifern, um die schönsten Kanten zu tragen, eigentlich.
Mit der Französischen Revolution verschwand die Spitze für den Mann. Mit den ersten Maschinen verschwand ein Beruf, den vor allem ärmere Frauen ausübten.
So was hier in het Kantzentrum wordt Kant eigenlijk alleen nog maar in een context van hobby, vrije tijd besteding, maar soms ook als man dan echt wel daar verder.
Hier im Spitzenmuseum wird das Klöppeln als Hobby und Tradition gepflegt. Wir sorgen dafür, dass die Tradition bewahrt bleibt und das Know-how nicht verloren geht.
Het enige wat we moeten voor zorgen hier is dat de traditie behouden blijft. Dat er geen gap komt. Dat de know-how en de traditie verloren gaat. En dat is eigenlijk waarom we hier in dit centrum met vrijwilligers eigenlijk heel hard werken.
Sagt Denolf. Kleider machen Leute, das galt schon im 16. Jahrhundert, als die erfolgreichen flämischen Kaufmannsleute ihren Reichtum am Leib trugen. Was heute eine Luxushandtasche ist, war damals der große Kragen, der feine Spitzenumhang über dem schwarzen Kleid. Durch die Häfen in Rotterdam und Antwerpen erlebten die Städte einen enormen Reichtum. Bis dahin waren aufwendige Kleider dem Adel oder dem Klerus vorbehalten. Mit den Händlern entstand eine neue soziale Klasse, die ihren Erfolg gerne zur Schau stellte. Wer es sich leisten konnte, ließ sich malen von den Besten dieser Zeit, von Rubens oder Van Dyck oder Franz Hals, einem der berühmtesten Porträtmaler.
In de jaren 60-70 kom men tot de overtuiging dat de twee stukken ook echt bij elkaar horen.
Zu sehen sind diese Meisterwerke im Museum der Schönen Künste in Brüssel. Die Familie van Kampen zum Beispiel mit ihren 14 Kindern. Die Jungs stecken in Knickerbockern und steifen Krägen, die Mädchen tragen Spitzenhäubchen und feine Kleider. Man sieht alte Frauen in schweren Roben, nur Hand und Kopf ragen aus den schwarzen Kleidern. Der Hals ist geschützt durch riesige Krägen. Die weißen Halskrausen waren das Modeaccessoire der Oberschicht. Ein Symbol, dass man sich bei der Arbeit nicht schmutzig machen und nur wenig bewegen musste. Denn sehr bequem war die Mode dieser Zeit nicht. Hundert Jahre später, in der belgischen Stadt Antwerpen, braut sich eine Sensation zusammen, die später unter dem Namen Antwerpen Six in die Modegeschichte eingehen wird. Es sind junge Designer, die an der Königlichen Akademie für die Schönen Künste in Antwerpen Mode studieren. Sie tragen schwierige Namen wie Anne de Meulemeester, Walter von Beirendonck oder Dries van Noten. Gerd Brulot, einer der einflussreichsten Modeunternehmer Belgiens, erinnert sich an diese besondere Gruppe.
And they started influencing each other. For instance, Dries, he had to make money so that he would be able to pay for his studies, because his father was not really supporting him.
Sie haben sich gegenseitig beeinflusst. Dries van Noten arbeitete früh in der Modeindustrie. Er kannte die ganzen Abläufe. Anne war gut in der Präsentation ihrer Mode. Walter war nah an der englischen Punk-Szene dran.
We also need something. And so little by little they started to influence each other. Walter was very close to what happened in London with punk.
Nach dem Minirock der 60er und den Schlaghosen der 70er Jahre wurde die Mode anstrengend. Es war die Zeit des Punk. Hübsch war gestern. Die Schuhe waren globig, die Hosen unförmig, die Kleider groß wie Schränke. Männer trugen Röcke, Frauen verschwanden hinter Masken. Die wilden belgischen Modemacher lieferten genau diese Avantgarde. Aber die hochnäsigen Modehäuser in Paris, Mailand und New York nahmen sie nicht ernst, diese Belgier. Doch sie unterschätzten das textile Erbe und den Stolz der Tuchbarone, wie Brulot sie nennt. Hatte man in Belgien nicht jahrhundertealte Erfahrung in der Herstellung von Stoffen und jetzt noch die kreativen Designer an den belgischen Modeschulen? Aus diesem Mix sollte sich doch ein Geschäft machen lassen. Ein Textilinstitut wurde gegründet. Es war bezeichnenderweise ans Finanzministerium angedockt. Es ging also vor allem ums Geld. Die Beratungsfirma McKinsey wurde engagiert, um das Potenzial des belgischen Modemarktes zu untersuchen und kam zu dem Ergebnis:
Quality extremely high in Belgium, but no creation.
Hohe Qualität, aber keine Kreationen. Um die jungen kreativen Designer aus ihren WGs ins Rampenlicht zu befördern, wurde die Goldene Spindel ins Leben gerufen, ein Wettbewerb für junge Designer. Räume, Models, Presse wurde vom belgischen Staat bezahlt. Van Noten, de Meulemeester, Walter von Beirendonck, sie konnten dort kostenlos ihre ersten Kreationen präsentieren und bekamen Aufmerksamkeit. Die Antwerpen Six erklärten später, dass die Publicity um diesen Wettbewerb ihrer Mode zum Durchbruch verholfen habe. Der zweite Schritt war eine Überfahrt nach London, erinnert sich Gerd Berlott.
And we're talking London, back in that, on that moment was Vivienne Westwood, Bodymap, John Galliano started. It was the second wave.
Es war das London von Vivienne Westwood und John Galliano. Wir mussten das Londoner Modeinstitut anflehen, dass wir einen Stand auf der Fashion Week bekamen. Es war, als ob sechs Eskimos Mode präsentieren wollten. Belgien hatte überhaupt keine Reputation in der Modeindustrie. Null.
Today you would have six Eskimos presenting collection. You see, Belgium had no reputation on fashion. Zero.
Wenn sich der Modepapst Berlott an dieses Ereignis erinnert, spürt man immer noch die Ungläubigkeit und Begeisterung über das, was damals im London der 80er Jahre passierte.
And they had put us on the second floor, but we didn't know that beforehand, in between the wedding gowns. Second day.
Sie gaben uns einen Stand bei den Hochzeitskleidern, aber der erste Laden, der bei uns einkaufte, war Barneys aus New York, die erste Adresse damals.
There was only one store that everybody, Barneys New York. 2 o'clock in the afternoon, the World Press was in front. Who are you? Where you come from? We never heard of you.
Plötzlich stand die gesamte Weltpresse an unserem Stand. Sie riefen, wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Was habt ihr für unaussprechliche Namen? Und einer nannte uns die Antwerpen Six.
So that's what, that's there where someone we never knew who started calling us the Antwerp Six.
Ein Modemythos war geboren. Berlot bereitet gerade eine Ausstellung über die Gruppe für das Modemuseum in Antwerpen vor. Dann sollen alle sechs noch einmal zusammenkommen. Antwerpen ist heute die Modemetropole in Belgien. Man findet die großen Modelabels, kleine Boutiquen, Tonnen an Vintage-Stores und Autos mit dem Kennzeichen Kaschmir. Eher bescheiden das Modemuseum. Hier sind sie zu besichtigen, die futuristischen Kunstwerke der Antwerpen Six. Und immer wieder ist ein Name zu lesen, dessen Stern erst später aufgegangen ist, Raf Simons. Was Jürgen Klopp für den Fußball ist, ist Raf Simons für die Mode.
Mon français, c'est pas très bien, pas encore, mais je ne peux pas attendre pour travailler avec vous, le plus talentueux du monde de la mode.
Mein Französisch ist immer noch nicht gut, aber ich kann es nicht erwarten, mit Ihnen zu arbeiten, mit den talentiertesten Menschen in der Modeindustrie, sagt Raf Simons in der Dokumentation Dior and I, als er als Modechef bei Dior anfängt. Simons wurde in Neerpelt, einer Kleinstadt im flämischen Teil Belgiens, geboren. Dort ist Französisch verpönt, man spricht Flams. Ein Belgier an der Spitze von Dior, der kein Französisch spricht, man muss schon sehr gut sein, um diesen Job dennoch zu bekommen. Nach 3 Jahren verlässt Simons Dior, arbeitet für Calvin Klein, heute für Prada. Die Modewelt wird immer noch von Männern dominiert. Nur wenige Frauen sind in die Schuhe von Coco Chanel geschlüpft. Man denkt noch an Jill Sander, an Diane von Fürstenberg und ihre Wickelkleider. Sie ist übrigens auch in Brüssel geboren. Heute ist Marine Serret mit ihrer Mode sehr erfolgreich. Die Modelle sehen aus, als ob man mit ihnen jederzeit eine Hauswand raufklettern oder mit einem Motorrad zu einem französischen Landsitz jagen kann. Marine Serret verwendet vor allem recyceltes Material, versucht der Verschwendung in der Fashion-Industrie etwas entgegenzusetzen. Ebenso wie der Stofflieferant Barkermatt in Antwerpen. Die beiden jungen Männer haben Stoffbahnen einen Lebenslauf verpasst, wo sie gewebt wurden, wo die Farben herkommen. In der Nachhaltigkeit steckt noch viel Potenzial, meint Lehrer Steve Jacobs.
Ich glaube, dass da noch vieles, vieles passieren muss, weil es ist immer noch mit einer der größten verschmutzendsten Industrien, die es gibt. Also da kann man viel Greenwashing machen, aber die Realität ist immer noch nicht sehr cool.
Zurück in Brüssel in der Modeschule La Cambre. Auf der Abschlussmodenschau im Juni präsentierten die Modeschüler ihre Ergebnisse. Zu sehen sind riesige Jacken für Männer mit überdimensionalen Schultern, viel Farbe, glänzende Stoffe, Mode wie von einem anderen Stern. Die Antwerpen Six dürfen sich freuen, ihre Ideen leben weiter. Seit Corona fallen die Abschlussmodeschauen kleiner aus, eingeladen werden um die 60 Gäste, vor allem Headhunter, Presse. Und dann beginnt die Suche nach dem nächsten großen Talent von La Cambre, nach einem zweiten Anthony Vaccarello, der seit 8 Jahren Yves Saint Laurent leitet, oder nach Mathieu Plassy, der es von dieser kleinen, etwas vergammelten Modeschule in Brüssel an die Spitze von Chanel geschafft hat. Musik.